Welch ein genialer Start, oder? Stoßt euch nicht an den Engelchen, sondern seht die große Botschaft dahinter. Gott spricht ja zu jedem von uns so, wie er es verstehen kann. Steht ihr? Nee? Also er spricht zu mir so, wie du es vielleicht nicht verstehen würdest und zu dir so, wie ich es vielleicht nicht verstehen kann. Meine Oma würde jetzt sagen, so ist er, der Herr. So ist er. Und um ihn geht's bei allem, was wir hier tun und auch ganz besonders in der Predigt heute, denn die heißt Gottes Gegenwart. Ja gut, Gottes Gegenwart. Er ist doch überall. Er ist doch immer da. Jo. Ich habe herausgefunden, dass alles wirklich Wichtige bei ihm und in ihm ist. Und wenn ich alles wirklich Wichtige meine, dann meine ich vor allen Dingen Frieden und Freude. Unser Motto für dieses Jahr, aber letztlich unser Lebenselixier für jeden Tag, den wir hier sind. Auf diesem Fundament baut nämlich alles andere auf. Liebe, Glaube, Hoffnung. Steht auf Frieden. Hast du Frieden? Ja. Dank sei Gott. Hast du Frieden nicht, bist du der Erste, der das weiß. Denn wenn Friede nicht da ist, kommt Angst, Sorgen, Kummer, besorgt sein, seltsame Verhaltensweisen, Süchte, sich trösten wollen und kommen, wenn das nicht da ist. Gottes Gegenwart heißt für mich auch Zukunft. Und mal ehrlich, wer wünscht sich nicht die Anwesenheit eines Starken, der es gut mit einem meint? Ich erinnere mich, als ich ein kleiner Junge war, so 9, 10 Jahre alt, da gab es so ein paar größere Jungs aus 2, 3 Schuljahren weiter vorne, die haben mich gerne abgefangen und verprügelt auf dem Heimweg. Oh, was hätte ich mir einen großen Bruder so gern gewünscht. Weißt du, so einen mit Muckis und der schon ein bisschen älter ist. Und hätte gesagt, wart mal ab, mein Bruder kommt. Ich hatte keinen. Ich hatte Superhelden als Kind. Batman und Superman und Spider-Man und der Rote Blitz, das waren meine besten Freunde. Weil die waren so stark, wie ich gerne wäre. Na, Jungs sind so. Jungs lieben Superman. Und ja, oder die Marvel-Fraktion, was auch immer. Aber die, die das können, was eigentlich keiner kann. Und die es natürlich für Gutes einsetzen und nicht die Super-Schurken, die mag ja keiner. Die Super-Helden mag man. Jeder von uns, glaube ich, mag einflussreiche Freunde. Wenn du einen Multimilliardär kennst, der dich wirklich gern mag, musst du dir weniger Sorgen über finanzielle Dinge machen. Wahrscheinlich wird er irgendwie in irgendeiner Form dir Gunst geben. Sei das ein super Job oder mal eine kleine Summe hier oder da, was auch immer. Wenn er weiß, dass du irgendwo eine Not hast, wenn er dein Freund ist, ist eine gute Sache, reiche Freunde zu haben. Kenneth Copeland sagt immer, mir geht's gut. Ich habe einen reichen Juden als Freund. Jesus. Ich meine, hey, Gott ist Sohn, er ist Herrscher über alles. Und er ist unser Freund, sagt die Bibel. Wir vergessen das manchmal. Als Annette hier vorhin sagte, dass sie ihre Identität in Christus jetzt so richtig begriffen hat. Leute, das ist so kostbar. Dieser Moment macht den Unterschied. Das war bei mir, ist schon 30 Jahre her, aber ich vergesse ihn trotzdem nicht. Weil ich zehre davon jeden Tag. Wenn ich nicht weiß, wer ich bin, weiß ich nicht, was ich habe. Weiß ich nicht, was ich haben kann. Ich habe keine Ahnung, worauf ich Zugriff haben könnte, wenn ich wollte, weil ich weiß, wer ich bin. Ein Königssohn weiß in der Regel, dass er Zugriff hat auf Dinge im Königreich. Der Sohn eines Multimillionärs oder Milliardärs weiß, dass er Zugriff hat auf große Ressourcen. Der Sohn in deinem Haus wird wissen, dass er Zugriff hat auf deinen Kühlschrank. Zumindest auf das meiste darin. Wenn es bei euch ist wie bei uns. Manchmal stehen da Dinge, da steht dann ein Buchstabe drauf oder ein Name. Das heißt, weiche, meins. Weil ich meine, du ältere Jungs hast. Ihr Männer, ihr wisst das. Es ist manchmal sehr entscheidend, wer zuerst beim Kochtopf ankommt. Also ich habe meine Wettrennen, ich gewinne manchmal noch, aber ja. Wenn ich weiß, wer ich bin in Christus, dann weiß ich, was für Zugriffsrechte ich habe. Ich meine nicht, dass ich betteln müsste. Mein Papa ist niemand, der mich betteln lässt. Ich weiß, dass die meisten Christen betteln.
weil sie das nicht wissen. Das ist nicht kein Vorwurf. Ich wusste das ja früher auch nicht. Aber wenn du das einmal kapiert hast, du bist Sohn und Tochter des höchsten aller Häuser, des Hauses Gottes. Und er hat es gut mit dir vor. Er hat gute Pläne, gute Ideen. Und ich habe einen kleinen Ausschnitt mitgebracht aus dem sehr empfehlenswerten Buch von der Kunst, sich selbst zu führen, von Thomas Harry. Wir hatten das ja auch als Pflichtlektüre vor kurzem für die Zellleiter. Ich empfehle es aber jedem von euch, weil wenn ich mich selbst gut führe, haben alle was davon. Er schreibt ein paar sehr interessante Dinge über das Erbe, über unser Erbe der protestantischen Arbeitsethik. Jetzt nicht zumachen, das ist spannend. Ein paar Auszüge aus dem Aufsatz Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Der protestantische Christ muss sich den Himmel zwar nicht mehr verdienen, er wird ihm aus Gnade geschenkt. Danach aber, nach seiner gnädigen Annahme durch Gott, ist es umso wichtiger, dass er sich seiner Erwähnung und Rechtfertigung würdig erweist. Ein Christ soll zwei Dinge haben. Erstens, er soll tüchtig sein. Zweitens, er soll selbstlos sein. Sehr fleißig sein und sich selbst nichts gönnen. So lautet die vereinfachte Formel einer typisch protestantischen Lebenshaltung, wie sie in den letzten Jahrhunderten Millionen von Menschen und ganze Nationen prägte. Nur sein und nichts tun, das fühlt sich beinahe unanständig an. Das klingt nach faul sein, nach genießen. Wir sind dabei kaum produktiv und das erlauben wir uns nur sehr selten. Wir sollten schließlich unsere Zeit nicht mit Dingen vergeuden, die nichts bringen. Wenn schon Spiritualität, dann wenigstens mit der Perspektive, dass sie unser anschließendes Tun und Leisten so sehr beflügelt und in Schwung versetzt, dass wir nach der Stille umso mehr zu schaffen vermögen. Oder wir sprechen beim Gebet von einem Kampf, bei dem wir Siege zu erringen haben. Das klingt wenigstens nach einigermaßen anständiger Arbeit. Aber einfach nur vor Gott sein? Seine Gegenwart und Liebe genießen, ohne Aussicht auf mehr Power und Tempo danach. Das klingt verdächtig. Ja, ungeistlich. Wundert es uns, dass der Protestantismus vor allem Macher und fast keine Mystiker hervorgebracht hat? Uns regelmäßig und anhaltend in Gottes Gegenwart zu versenken, das erlauben wir Protestanten uns doch gar nicht. Da stand noch viel mehr, aber das fand ich so mal so ein bisschen zusammenfassend. Er sagt, dass letztlich die protestantische Arbeitsethik für die wirtschaftliche Revolution des Industriezeitalters gesorgt hat und mitverantwortlich war. Die hätte es nicht gegeben, sagt der Autor, ohne diese protestantische Arbeitsethik. Jetzt mal ganz ehrlich, ich frage nicht nach Handzeichen, aber denkt mal kurz nach. Wer von euch hat sich hier zumindest teilweise angesprochen gefühlt? Könnt die Hände unten lassen. Meine Hand wäre jetzt auch oben. Nur Bewusstmachung. Da steckt was tief in uns drin. Auch in uns Charismatikern. Wir sind auch Protestanten. Die Katholiken haben mich oft irritiert. Ich habe katholische Freunde, auch wiedergeborene Leute in verschiedenen Positionen. Und wenn die dann anfangen, über ihre Mystiker zu erzählen, da wird mir immer so ein bisschen schwummerig. So fast, als wären das so katholische Esoteriker. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Da steckt auch anderes drin. Oder wenn die dann ihre Zeiten haben des Schweigens, ist ja diese Momente. Ganze Klöster haben sich da ja Regeln gegeben, die für uns sehr, sehr seltsam klingen, weil da wird ja nichts geleistet dann in dieser Zeit. Da sitzt man nur da und redet nicht. So, ich will uns jetzt nicht umkrempeln, keine Angst. Also wir werden jetzt nicht hier Schweigegelübde ablegen und diese Dinge tun. Aber ich lerne gerne. Ich lerne gerne von den Extremen, um meine Mitte zu finden. Weil manchmal, wenn wir glauben, wir sind in der Mitte, sind wir auch irgendwo am Seitenrand unterwegs und merken es manchmal gar nicht, weil wir in der Blase drin leben. Jeder hat ja seine Blase, wo wir so uns aufhalten. Das ist nicht schlecht. Wir alle brauchen Grenzen und brauchen Abgrenzung. Das ist in Ordnung. Aber ich möchte doch Realität damit hineinholen. Im ersten Buch der Könige 8, Vers 10 bis 11 steht: Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, so dass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Ein Zustand, den wir in 30 Jahren noch nie erlebt haben. Schade eigentlich. Ich habe jetzt was beschrieben, was biblisch ist. Ich habe jetzt etwas beschrieben, was auch Christen sogar schon erlebt haben. Und zwar überall auf der Welt, zu allen Zeiten. Nicht immer, nicht ständig. Außer jetzt mal die Azusa Street Erweckung, da war es zumindest 2-3 Jahre lang permanent da. In anderen Erzählungen, egal, katholische Erzählungen gibt es da darüber und auch aus der protestantischen Welt. Es gab diese Ereignisse, diese Shekinah-Herrlichkeit, wie es im Hebräischen heißt, diese Wolke, die existiert, die gab es. Diesen Zugriff gewährt Gott manchmal jemandem, warum auch immer. Ich habe das aufgezeigt, um zu zeigen, was die biblische Spitze der möglichen Gegenwartserlebnis ist. Nicht, dass wir da jetzt alle ankommen müssen. Vielleicht erleben wir diese Wolke nie in unserem Leben. Das ist nicht tragisch, weil es gibt so viele Abstufungen bis zu unserem heutigen Zustand. Unser heutiger Zustand, hier zumindest, ich spreche jetzt für das Christuszentrum Limburg, ist für viele Christen schon eine Spitze, die außerhalb ihres Wahrnehmungsfeldes ist. Das möchte ich auch dazu sagen. Wir übersehen das manchmal, weil wir ja schon so normal mit Gottes Gegenwart in vielen Bereichen umgehen, dass uns das gar nicht mehr auffällt. Und andere sagen, wie, du redest echt mit Gott? Ja. Und du denkst, der antwortet dir, ja, tut's. Oh, come on. Ist für viele schon außerhalb ihrer Wahrnehmung. Wir haben auch Dinge außerhalb unserer Wahrnehmung, die wir nicht kennen, weil wir ja noch nicht erwarten. Sonst würden wir es ja wahrnehmen. So, wir alle sind auf einem Wachstumspfad. Und auch hier sitzen jetzt Persönlichkeiten, die sind ja schon weiter fortgeschritten. Und andere, die hören es vielleicht das erste Mal. Was, das geht? Gott antwortet. Ja, gerade online. Es geht wirklich. Ich erlebe das seit vielen Jahren. Und darüber möchte ich gerne ein bisschen reden. Weniger darüber, wie genau das jetzt aussehen muss, wenn du die Gegenwart Gottes erlebst. Weil das erleben Menschen tatsächlich sehr unterschiedlich. Und das ist einfach so, weil er ist Vater. Ich habe 3 Kinder. Und ich gehe mit jedem meiner 3 Kinder unterschiedlich um. Ich liebe sie alle 3. Aber jeder braucht irgendeine andere Art auch des Umgangs, der Ansprache und des Verständnisses. Und wisst ihr, was ich meine, ihr Vater und Mütter hier? Nickt doch mal oder schüttelt den Kopf. Ja, ihr seid schon wach, oder? Okay, ich weiß, es war anstrengend heute mit der Fahrradtour hier einen Parkplatz zu finden. Aber ihr gehört zu denen, die es geschafft haben. Okay, war alles vor Einleitung, wir gehen jetzt in den ersten Punkt. Denn was seine Gegenwart ist und was sie bewirkt. Wenn wir uns die Geschichte von Reformation, Erweckung und so anschauen, dann sehen wir relativ simpel 4 verschiedene Stufen der Ausmaße seiner Gegenwart, die wir hier ja finden können. Ich will die ganz kurz mal erwähnen. Zuerst mal wohnt Gott in allem und er hält alle Dinge zusammen. Er ist so der Klebstoff des Lebens. Egal, ob das unsere Natur ist, ob das unser Körpersystem ist, die Feststoffe, die wir so haben, es hat alles mit Gott zu tun. Gott ist in diesem Ganzen Teil davon. Okay? Ist nur eine, nur die niedrigste Stufe sozusagen der Erkenntnis, was die Gegenwart Gottes ist. Die zweite ist der Heilige Geist im Leben all derer, die eine neue Geburt erlebt haben, nachdem sie natürlich geboren wurden. Das heißt, Menschen, die eine Entscheidung für Christus getroffen haben und daraufhin erlebt haben, wie der Heilige Geist Gottes tatsächlich in sie hineinkam und seitdem dort sich aufhält. Hoffentlich herrschaftlich, aber zumindest anwesend. Und je mehr er Erlaubnis bekommt von dir, wenn er in dir ist, desto mehr interessante Dinge passieren. Und hier sind wir durchaus vielen der Mystiker im Katholizismus schon überlegen, weil da kamen einige gar nicht erst hin. Mit Dingen zu rechnen, die wir nicht sehen können, einen Gott zu hören, den wir nicht mit unseren natürlichen Sinnen wahrnehmen können, das ist für viele spooky und oft überhaupt nicht mehr realistisch. Aber nach unserem Realitätsverständnis ist ja nur real, was wir anfassen können. Was wir sehen können, riechen, schmecken, tasten. Im Himmel sieht's anders aus. Ich mag unseren Vorhang, weil da kann ich mich immer wieder mal verstecken. Weil das Bild ist, was wenn es hinter dieser Welt eine andere Welt gäbe? Und das erzählt die Bibel uns sehr klar. Eine Welt, aus der heraus diese Welt überhaupt erst entsteht. Wenn also hinter dem Vorhang dieser Welt ein viel größeres Reich ist, ein Reich, das immateriell funktioniert, aber Materie produziert. Und immer wenn wir beten, wenn wir mit Gott in echten Kontakt kommen, dann haben wir so einen Blick hinter den Vorhang. Was zu Pfingsten passiert ist, als der Heilige Geist ausgegossen wurde auf alles Fleisch, war es wie wenn der Vorhang ein Stück zur Seite gezogen wurde und es kam etwas vom Himmel durch, was in dieser Form so noch nie da war. Gott, der auf einmal nicht nur mit einem Volk ist, wie mit Israel, sondern mit einer einzelnen Persönlichkeit unterwegs sein will. Und zwar mit jeder, die möchte, zur gleichen Zeit. Und zwar individuell, persönlich. Ein neues Konzept für die ganze Menschheit. Bis heute hat das auch keine andere Religion kopiert. Wenn ihr euch die Weltreligionen anschaut, da gibt es keinen persönlichen Gott, keinen Vatergott. Undenkbar. Es gibt Götter, ja, die Anbetung wollen und die Regeln haben und so. Aber ein Gott, der mit mir im Alltag unterwegs ist, bitte, den findest du außerhalb des Christentums nicht. Seine Leute basteln sich was zusammen. Das gibt es natürlich auch in der Esoterik. Die basteln sich dann alles Mögliche zu einem zusammen, was ihnen irgendwie gefällt. Und ja, ich hatte früher einen Freund in der Grundschule, der hat so einen unsichtbaren Freund. Der hieß Aboy. Und der Aboy war immer bei ihm. Aber keiner hat ihn gesehen. Und natürlich war er nicht existent. Und so gehen manche Leute mit Religion um. Ja, mein Gott ist immer mit mir. Was weißt du denn das? Ja, ich habe mir da was zusammengesucht, das aus dem Humanismus, dann, ja, das ist toll aus der Religion X und Religion Y, will ich jetzt gar keine nennen. Und das Christentum und so, das zusammen, das ist so schön. Es kann sein. Aber es ist fake. Warum? Weil es nicht funktioniert. Alles, was du wegnimmst von einem System, funktioniert immer nur zum Teil. Wenn ich eine Batterie wegnehme von irgendwas, wird diese Batterie ein Teil funktionieren, aber sie wird wahrscheinlich nicht all das in Gang bringen, was sie in dem ursprünglichen System in Gang gebracht hat, wenn sie angeschlossen war. Ich kann ein Rad nehmen und ich kann mit dem Rad auch irgendwie was bauen, ja, aber es wird nicht so effektiv sein, wie wenn das Rad an dem Auto montiert ist, für das es gemacht wurde. Viele Menschen reißen Systeme auseinander, bilden sich Ereignisse, aber das funktioniert natürlich nicht. Und mal ehrlich, in den 70, 80 Jahren Lebenserwartung, die die meisten haben, haben sie überhaupt nicht die Chance, das Ding so zu modifizieren, dass es funktioniert. Jahrhunderte Erfahrung würden nicht reichen dafür. Und es würde niemals auch nur annähernd so funktionieren, wie das göttliche System, was seit Ewigkeit besteht. Okay, die dritte Dimension. Wenn sich die Gläubigen in seinem Namen versammeln, sagt er, er ist mittendrin. Okay, erst die Klebefunktion, okay. Dann der Heilige Geist im Gläubigen. Und dann die Gläubigen, die zusammenkommen, schaffen eine neue Dimension von Gegenwart. So oft passiert es, dass Leute hier reinkommen, die ich noch nie gesehen habe. Und wenn ich sie dann verabschiede, sagen die mir, also hier war irgendwie, oh, hier war eine Aura oder hier war so eine Atmosphäre von Liebe. Jeder beschreibt es anders. Und das ist nicht wegen dir oder wegen mir, das ist wegen der Gemeinschaft, ja. Jeder bringt ein Stück weit was mit von Gott. Und das ist der Grundgedanke, den Gott in Ekklesia, in Gemeinde gedacht hat. Ist ja seine Idee, ist ja nicht die Idee von irgendwelchen arbeitslosen Pastoren, dass man mal Gemeinde baut, Kirche baut. Jesus sagt, ich bin der, der Gemeinde erfunden hat. Das ist nicht überall mehr so zu sehen in manchen Kirchen und Formen, aber wir arbeiten dran. Ja, jeder muss für sich schauen, dass er das biblische Maß bekommt, was er erkennen kann. Und wo Gott sich ausbreiten will. Das vierte Ausmaß, wenn wir dabei bleiben, das haben wir eben kurz gehabt. Das ist immer dann, wenn Gottes Volk zusammen anbetet. Er sagt, in der Anbetung macht er seine Wohnung. Das ist dann nicht nur Anwesenheit, das ist dann Wohnung. Das ist Zuhause, weißt du. Wenn wir hier Gott anbeten, das machen wir nicht nur, weil Musik eine nette Abwechslung ist zur Predigt. Oder uns irgendwie ein bisschen abholt, dass wir ein bisschen zur Ruhe kommen nach dem anstrengenden Anfahrtweg und Familienzwistigkeiten vorher. Nein, wir machen Anbetung, weil das Gottes Gegenwart hier hineinbringt in tieferer Dimension, als die Gemeinschaft das schon tut. Deswegen sind wir so gerne hier. Und selbst wenn wir die Musik nicht mögen oder den Stil nicht mögen, spüren wir, dass in uns was passiert. Wenn du hier sitzt, ich behaupte das, sitzt du hier mit einem größeren Frieden als in ein paar Stunden zu Hause beim Mittagessen. Das ist normal, das ist nicht, musst dir keine Angst machen, das ist normal. Anbetung schafft etwas, das, vor allem wenn es viele zusammentun, das kriegst du alleine so nicht mal hin. Auch alleine Anbetung ist kostbar und holt Gott zu dir. Aber in der Gemeinschaft ist es eine unschlagbare Waffe gegen Depression, gegen Furcht, gegen Angst, gegen Sorge, gegen das, was dich klein machen will, Minderwertigkeit und all das Zeug. Weil ich spüre in der Anbetung, ohne dass ich es erklären könnte oft, er liebt mich wirklich. Ich lache oft, wenn ich anbete. Ich fange einfach an zu lachen, weil ich mich so freue. Ich freue mich so, ich bin sein Junge. Er liebt mich, obwohl er mich kennt. Überleg mal. Ja, ich meine ehrlich, du kennst dich doch. Du weißt auch, dass nicht alle Seiten nur liebenswert sind. Du kennst auch deine schwarzen Seiten. Du weißt, dass du manchmal überhaupt nicht sympathisch bist, wenn dich keiner sieht oder wenn dich nur zu Hause jemand sieht. Wir alle kämpfen mit diesem Ding, oder? Und dann ist einer, der liebt mich trotzdem. Ich habe eine Frau, die liebt mich trotzdem. Und da ist einer, der liebt mich noch mehr. Selbst wenn sie es mal nicht mehr schafft. Meistens schafft sie es. Und dann gibt es eben diese fünfte Dimension, die ich vorhin vorgelesen habe. Die, wo die Priester nicht mehr mitkönnen. Es gab vor ein paar Jahren, Ende des letzten Jahrtausends, kann man jetzt sagen, gab es eine Erweckung in Amerika, in einer kleinen Stadt namens Pensacola. Pepsi-Cola, sagen die meisten dazu. Das ist ein alter Marinestützpunkt. Marineflieger, Blue Angels sind da stationiert, einige kennen das. Und in dieser AOG, also eine Assemblies of God-Gemeinde, eine alte, gesetzte Pfingstgemeinde, da kam der Heilige Geist und wollte gerne etwas tun, was die ganze Welt beeinflusst. Nur der Pastor, es war so einer, was mit Krawatte, so wie ich mit Krawatte. Ungefähr mein Alter wahrscheinlich auch damals, der John Kilpatrick. Und wisst ihr, was Gott tun musste mit dem Mann? In der ersten Veranstaltung dieser Erweckung schmiss er ihn auf den Boden und ließ ihn 2 Stunden am Boden liegen. Er hat ihn aus dem Weg geräumt, damit er nicht verhindern konnte, was er tun wollte, weil es so anders aussah, als man das in den Pfingstgemeinden bis dahin so tat. Leute schüttelten sich, fielen um, weinten, brachen innerlich zusammen, erlebten Gott in einer Dimension, die bis dahin dort nicht war. Es waren mehrere Millionen Menschen, die dann die nächsten Jahre in diese Gemeinde pilgerten. Die mussten anbauen, die hatten richtig, richtig was zu tun. Und die Erweckung breitete sich aus überall auf der Welt. Jesus und ich, wir waren auch ein paar Mal da. Und Toronto-Segen kam dann danach, viele haben davon gehört. Und coole Sachen sind passiert, die nicht jeder Christ mag. Ich bin da hingegangen, weil ich es nicht mochte. Und ich wollte Argumente haben, dass das nicht vom Herrn sein kann. Nee, ich bin anders zurückgekommen und habe gemerkt, es ist der Herr. Auch wenn er es so macht, wie ich es mir nicht gewünscht hätte. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Es ist immer biblisch, Gott um mehr zu bitten, dass es immer noch mehr gibt, was man über ihn erfahren und mit ihm erleben kann. Das hat Bill Johnson gesagt. Bill Johnson sagt, hey, okay, wir sind noch nicht da, wo wir hin können. Wir sind noch nicht in der Apostelgeschichte so von der Dimension immer so angelangt. In einigen Bereichen sogar noch weit entfernt. Ich habe nach 30 Jahren Dienst immer noch keinen Toten auferweckt. Obwohl ich es schon versucht habe. Aber weißt du, ich habe gesehen, wie unsterblich krank, unheilbar Kranke geheilt wurden. Ich habe auch gesehen, wie Menschen gestorben sind, obwohl wir gebetet haben. All diese Erfahrungen zeigen mir, zwischen meinem Ist-Zustand und dem möglichen Soll-Zustand ist eine Menge Platz, in die ich noch weiter wachsen kann. Wie weit ich da jeweils komme, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht stehe ich in 30 Jahren, später stehe ich hier dann mit Anfang 80 und sage, jetzt habe ich meinen ersten Ton aufgeregt. Vielleicht sage ich auch, sorry, ich habe es nicht gemacht. Aber jemand, der mein Jünger war, hat es gemacht. I don't know. Ich weiß nicht. Ist nicht so wichtig. Wichtig ist die Richtung. Nicht die Geschwindigkeit. Bin ich darauf ausgerichtet, Gott, da ist mehr. Das war der Toronto-Wahlspruch, das war die andere Erweckung in Kanada. There's more, more Lord! Das war der Schlachtruf, mehr Herr! Und ich frage mich manchmal, warum hören wir auf, das zu rufen? Nur weil Toronto-Erweckung jetzt vorbei ist? Den Satz habe ich mitgenommen und den lasse ich nie mehr los. Weil ich weiß, da gibt es mehr. Ich muss doch nur mich angucken heute und ich muss erst angucken, was schon möglich war, was andere getan haben. Ja, du hast nicht die Begabung, nicht die Berufung, kann sein. Aber da ist mehr, mehr als ich heute habe. Und deswegen werde ich nicht aufhören, um mehr zu bitten. Gott sagt, wer im Kleinen treu ist, dem gibt er mehr, oder? Wie treu bist du denn in dem, was du tust? Die Frage kannst nur du beantworten. Ich weiß nicht, was du für klein hältst. Ich glaube, diese Gemeinde ist für mich etwas Kleines, in dem ich treu sein soll. So wie es jetzt ist. Aber wir sind noch gar nicht klein. Ja. Im Vergleich zu Megachurches sind wir ein Erbsengemeinchen. Wenn du 20, 30.000 Leute hast, dann kommst du hier so 100. Im Vergleich zu vielen anderen deutschen Gemeinden, zumindest eine sehr große Gemeinde. Ich weiß das, ja. Ich bin dankbar und unzufrieden. Aber meinen Frieden lasse ich trotzdem nicht gehen. Da muss ich auch bei dem Wort aufpassen, weil da steckt was drin, was ich nicht meine. Den Frieden lasse ich nicht gehen, nur weil ich nicht da bin, wo ich sein könnte oder sein will. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass ich nur dahin komme, wo ich sein sollte, wenn ich den Frieden habe und ihn behalte. Und das ist das Geheimnis, wenn du Erfolg hast. Weißt du, wie viele von euch schon irgendwo erfolgreich sind, so richtig erfolgreich? Das sind die gefährlichsten Momente in deinem ganzen Leben. Glaub mir, das sind die Momente, wo sich alles entscheidet. Hier steht oder hier falle ich. Und es zeigt auch, wo du stehst, charakterlich. Es zeigt, wo du dran musst. Denkst du nicht, aber es ist so. Ich habe das ein paar Mal beobachtet, auch in meinem Leben, wenn ich Erfolg hatte. Ich muss immer aufpassen, dann in Demut zu bleiben und zu wissen, er ist schuld an allem Guten in meinem Leben. Nicht ich. Bild dir bloß nichts ein. Je weniger du dir einbildest, desto mehr bilde dir auf ihn ein. Das ist, was Paulus sagte. Ich vermag nichts, aber alles durch ihn. Ho, durch ihn, weißt du, durch ihn. Du hast die größten Werke deines Werkes noch nicht mal angekratzt, deines Lebens, die du tun wirst. Aber je mehr du erkennst, durch ihn, er ist es, er ist die Kraftquelle, er ist Power pur. Und je mehr du deine Gegenwart in deinem Leben hast, desto mehr geschehen Dinge, von denen du vielleicht heute nicht mal träumst. Amen. Bill Johnson sagte noch etwas. Ich zitiere ihn heute ein paar Mal. Es sind noch einige Inhalte, sind aus seinen Büchern Träume mit Gott und Trachte nach seiner Gegenwart, glaube ich, heißt das, diese Tageslese, die er hat. Fantastische Bücher, empfehle ich euch sehr. Bill Johnsons Literatur ist generell ein Gewinn. Könnt ihr nichts falsch machen. Er sagte, ein Lebensstil des Durchbruchs ist die naturgemäße Begleiterscheinung eines Lebensstils der innigen Beziehung zum Vater. Ein Lebensstil des Durchbruchs ist die naturgemäße Begleiterscheinung eines Lebensstils der innigen Beziehung zum Vater. Zum Vater. Meine Beziehung zu ihm macht aus, wo ich Durchbruch erlebe. Wisst ihr, wenn ihr euch kreativ in irgendeine Sache einbringt, ist die Gegenwart Gottes nahezu unerlässlich. Ich war gestern mit meiner Frau und meinen Eltern bei meiner Schwester. Meine Schwester ist eine Ausnahmekünstlerin. Sie ist jemand, die hat sich selbst beigebracht, Klavier zu spielen, Gitarre zu spielen, zu malen. Und ich meine, zu malen, Leute, zu malen. Sie stellt Kunstwerke her, bildhauermäßig, also sie formt aus Ton. Das ist meine kleine Schwester, weißt du? Die hat es nie gelernt. Es ist in ihr. Je mehr sie probiert, desto gewaltigere Dinge macht sie. Dass sie nicht schon längst Multimillionär ist, wundert mich immer wieder. Wahrscheinlich, weil sie 10 Kinder hat und einfach nicht die Zeit, sich so zu promoten, wie sie es bräuchte. Aber da denke ich mir, wow, Kreativität. Gestern waren wir bei einer großen Messe in Wiesbaden, haben ihren Stand besucht, einfach um sie zu ermutigen. Und da haben wir uns all die anderen Dinge auch angeguckt, die da waren. Leute, da waren Leute mit Begabung. Aber was dort zu sehen war, war zum größten Teil bemitleidenswert aus meiner Perspektive. Nicht, weil die das nicht drauf hätten, sondern weil die Art, wie ihre Kreativität genutzt wurde, einfach traurig war. Da war von Pornografie bis hin zu seltsamen, esoterischen Gekritzeleien und einfachem Schrott ganz, ganz viel zu sehen. Ich bin kein Künstler, also das ist nur meine Meinung. Okay? Aber was ich gedacht habe, ist, die Dinge, die meine Schwester da ausgestellt hat, die waren bei dem, auf jeden Fall bei dem oberen Drittel dessen, was da zu sehen war von Qualität. Und von der Schönheit her meiner Meinung nach ungeschlagen. Schwester, jedenfalls, falls du das mal siehst, ich liebe dich. Und es ist wahr. Es ist, wenn du es sehen würdest, du ist ja noch, könntest heute noch hinfahren, ist heute der letzte Tag die Messe in Wiesbaden im Kongresszentrum. Ach, was wollte ich eigentlich sagen? Ich wollte sagen, dass wir Kreativität aus seiner Gegenwart herausziehen. Ich habe nie gelernt zu schreiben. Ich hatte so viele Rechtschreibfehler in dem Jahr, wo ich mich bekehrt habe, dass wenn meine Frau irgendeinen meiner Hirtenbriefe, die ich damals rausgegeben habe, korrigiert hatte, war mehr rot als schwarz auf den Blättern. Wenn du mir damals, oder ich damals gesagt hätte, und ich habe das damals schon geträumt, ein Buch zu schreiben, hättest du gesagt, alles klar, träum weiter. Und ich hätte es verstanden, heute würde ich es verstehen. Aber ich sagte, wenn Gottes Kreativität kommt und er führt dich in diese Richtung, ist alles möglich. Und ich glaube, ich habe erst die Spitze dessen überhaupt gesehen, was möglich ist, wenn Gott mich in die Richtung weiterführt. Gott gibt Gunst, Gott macht Türen auf, Gott gibt Connections, Ideen, Konzepte, Einsichten, einfach nur, weil er da sein darf, und zwar herrschaftlich da sein darf. Viele haben den Heiligen Geist, bei wenigen ist er Herr. Hast du auch den Heiligen Geist, Bruder? Ja. Darf er dir sagen, was du tun sollst? Noch manchmal. Und schon hast du die Grenze gesehen, bis zu der du kommst. Ja, meinst du, ich soll ihm alles? Ja. Es gab mal ein Lied von dem zwei. Oh Gott, ich bete dich an, außer mein Portemonnaie, meine Autoschlüssel. Und was war das dritte, Thomas? Den Ärger auf den Nachbar. Kannst du alles haben? Was soll der Herr damit anfangen? Er kann nichts tun, nur Saat geht auf. Und wenn ich die guten Dinge nicht aussehe, ja, passiert nichts. Ich weiß, dass er da ist. Als ich die Predigt hier geschrieben habe, weißt du, ich stand vor einem leeren Blatt und ich dachte, Herr, was soll ich denn eigentlich über deine Gegenwart sagen? Ich hatte wirklich nicht viel Ideen. Und dann fing er an, es floss. Er war da. Okay, das, okay, das, okay, das. Okay, ich sag das auch. Okay. Und dann bringe ich es nur noch in eine Form und die Sache steht. Und das Zweite, worüber ich jetzt reden möchte, nachdem wir uns angeschaut haben, was die Gegenwart Gottes bewirkt, möchte ich über Rituale sprechen. Ich werde jetzt denen, die unter euch sitzen, die so die beständigen, stetigen, gewissenhaften Persönlichkeiten sind, viel Freude machen. Und denen unter euch, die jetzt eher so die kreativen Künstlertypen sind, eine schwere Zeit geben. Seid ihr bereit dazu? Und der ist nicht weg, gell? Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Galater 6, Vers 9. Lasst uns aber im Gutes tun, nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Ihr wisst, ich liebe diese Schriftstelle. Ich habe inzwischen, glaube ich, 20 Parallelschriftstellen gefunden, die dasselbe sagen. Ich habe es zusammengefasst zum simplen Satz. Tu das Richtige, beständig, gleich Erfolg. Ist nicht so schwierig. Das Richtige tun plus Beständigkeit oder mal gleich Erfolg. Okay. Was haben wir empfangen? Einen Geist der Liebe, der Kraft und der? Ja, genau. An der Stelle gibt es ein paar kleine, feine Unterschiede in der Übersetzung. Ich mag die Worte Zucht. Und was hast du gesagt?
Selbstdisziplin.
Das drückt alles natürlich dasselbe aus, aber die Worte sind für uns klar. Ein Geist der Liebe, der Kraft und der Selbstdisziplin. Das heißt, ich habe etwas bekommen, nämlich den Heiligen Geist, der diese drei Faktoren mitbringt. Ich bin fähig zu lieben, ich bin fähig, kraftvoll Dinge zu tun, die der Heilige Geist mir zeigt, und ich habe sehr wohl die Disziplin, es durchzuziehen, also Beharrlichkeit darin zu erleben. Der dritte Apple-Gründer, Ronald G. Wayne, plaudert in einem Interview aus dem Nähkästchen. Wayne war neben Steve Jobs und Steve Wozniak der dritte Apple-Gründer und Designer des ersten Logos für die Firma. Ihr kennt das auch, dieses farbige. Er berichtete, wie er kurze Zeit nach dem Start Apple verließ und 1976 seine gesamten Firmenanteile verkaufte. Damals erhielt er dafür 800 US-Dollar. Heute wären diese Papiere 67 Milliarden Dollar wert. Nun, ich kann das Richtige oder ich kann das Falsche tun. Und das Falsche zu einer falschen Zeit kann mich alles kosten. Jeder, der mal Ehebruch begangen hat und seine Ehe dadurch verloren hat, weiß, was ich meine. Ein Moment, one moment in time, muss nicht immer gut ausgehen. Je nachdem, in welche Richtung dieser Moment geht. Deswegen, die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Achte nicht auf Geschwindigkeit. Das ist die Arbeitsethik, die wir ja versuchen, so ein bisschen hinter uns zu lassen. Du wirst Geschwindigkeit haben, wenn du das Richtige tust. Die kommt von ganz allein. Das habe ich beobachtet. Wenn ich das Richtige tue, der Speed kommt von selbst. Wenn ich nur auf dem Gaspedal drücke, lande ich irgendwann gegen irgendeine Wand. Und das ist es nicht wert. Weißt du, als ich im Jahr 2000 an einer falschen Sache beständig festhielt, es war eine bestimmte Aktie in meinem Portfolio, in die ich ganz viel investiert habe. Zehntausende von Euro. Und ich hielt fest. Und sie sank. Und ich hielt fest. Und sie sank. Und ich hielt fest. Und ich hielt so lange fest, bis ich nicht nur das komplette Vermögen verloren habe, sondern noch Zehntausende Euro Schulden hatte, wegen diesem einen Festhalten am falschen Ding. Deswegen brauchen wir seine Gegenwart. Weil er uns das sagen kann. Und ich bin gewarnt worden. Ich habe nur gedacht, ich wüsste es besser. Das kann nicht der Herr sein. Teufel weich. Ein Pastor in einer Veranstaltung wie dieser stand auch, der wusste überhaupt nichts davon. Er sagte, hier ist jemand, der hat eine Aktie. Gott sagt, verkauf die jetzt. Ich sagte, hatte keine Ahnung. Ich bin ja der klügste Aktienanleger aller Zeiten. Ich weiß schon, was ich mache. Hätte ich doch gehört. hätte ich doch seine Stimme damals schon ein bisschen klarer verstanden. Aber weißt du, manchmal wollen wir das gar nicht hören, was er uns sagt. Und das ist die gefährliche Situation. Deswegen ist seine Gegenwart so wichtig. Wenn wir lernen, in seiner Gegenwart zu sein und auch seine Gegenwart zu unterscheiden von anderen Gegenwarten. Die Gabe der Geisterunterscheidung ist manchmal eine ganz, ganz nützliche Sache, sage ich dir. Weil manches klingt wie der Himmel, führt aber direkt in die Hölle. Die Bibel ist voll mit Schriftstellen, die genau das aussagen. Vielleicht zwei an der Stelle noch und dann gehen wir hier mal weiter. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, sagt der Hebräerbrief, die eine große Belohnung hat. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Hier steht mit anderen Worten, wenn du das tust, was Gott dir sagt, wird manchmal nicht sofort was passieren. Wie im Galaterbrief auch. Da steht, wenn ihr ausharrt, werdet ihr die Ernte haben. Da steht nicht genau wann. Oh, ich habe mein Zehn gegeben, es müsste aber morgen die Ernte kommen, oder? Oh, Vorsicht. Limit ist eine üble Sache. Limitless ist geistlich. Ja, meinst du, ich darf keinen Glauben aufbauen? Doch, doch. Aber setz keinen Termin. Pass auf mit Terminen, wenn es um Glaubenssachen geht. Setz Richtung. Termine sind für andere Sachen wichtig. Wenn es um Glauben geht, setz Richtung. Die Richtung setzt du durch deine Handlung, durch deine Worte. Im ersten Buch Mose steht, ist es nicht so, wenn du Gutes tust, Gutes, das Richtige, so darfst du dein Haupt erheben, wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber sollst über sie herrschen. Beständigkeit in dem Richtigen, kannst dein Haupt zu Bette legen, wirst gut schlafen, oh, der Herr ist bei dir, brauchst keine Sorge haben. Im Falschen hast du immer Gegner, Feinde, Leute, die versuchen dir ans Leder zu kommen. Es ist wahr. Die Sünde lauert vor der Tür. Und was will die Sünde? Die will dich ausschalten. Die Sünde möchte dich gerne töten. Ja, komm nicht so unfreundlich Sonntagmorgen. Ne? Aber so ist sie. Die Sünde wird nämlich von jemandem geführt, wie auch der Segen von jemandem geführt wird. Und die Sünde wird nicht von Gott geführt, sondern vom Gott dieser Welt, wie die Bibel den Satan nennt. Und er hat keinen einzigen guten Gedanken für irgendjemanden von uns. Keinen. Er hat nur ein Interesse, ausschalten, aus dem Weg mit dem. Jeder von euch ist nämlich eine Superwaffe Gottes gegen ihn. Einige wissen es nur noch nicht. Das ist gleichzeitig seine größte Chance. Solange kann er euch noch kriegen. Wehe, ihr habt einmal kapiert, was Annette kapiert hat. Wehe, ihr wisst einmal, wer ihr wirklich seid. Ihr werdet der Sünde nicht mehr folgen. Ihr werdet sagen, wo ich bin, ist vorne. Und ich folge dem Herrn. Und darum ist meine Richtung gut. Und mein Weg wird gesegnet sein. Nur Güte und Gnade wird mir folgen, mein Leben lang. Mein Leben lang! Amen. Auch wenn du alt wirst, Amen. Auch wenn mal Krankheit vorbeikommt, nur Güte und Gnade werden dir folgen, dein Leben lang, wenn die Gegenwart Gottes in deinem Leben ist. Halleluja. Im Predigtmodus angekommen. Warum sind Rituale so lebenswichtig? Ein Leben, das funktioniert, auf gute Ziele zugeht und fruchtbar ist, besteht aus unzähligen Ritualen. Vom regelmäßigen Zähneputzen über das regelmäßige Essen und Trinken, dem Arbeiten, Sparen, Investieren bis zu Geburtstagen, Hochzeitstagen, großen Festen wie Ostern, Weihnachten oder Neujahr läuft unser Leben in festen und beständigen Ritualen. Muss dir jemand sagen, du solltest ein, zwei, dreimal am Tag was essen? Wahrscheinlich nicht. Ich hatte am Freitag einen Fastentag. Ich sag dir, von der ersten Minute dieses Fastentages hat mir mein Magen ständig gesagt, ich sollte jetzt was essen. Ich esse vormittags nie etwas, aber an diesem Tag hatte ich den ganzen Vormittag Hunger. Das Fleisch begehrt gegen den Geist. Wir atmen rituell. Ich muss dir nicht sagen, du sollst wieder mal atmen. Ihr atmet die ganze Zeit. Unverschämt, oder? Ich stehe hier und predige und ihr atmet dauernd. Unser Herz schlägt rituell, hoffentlich. Wenn nicht, braucht man einen Herzschrittmacher oder ein Gebet. Rituell. Das körperliche Wachstum von allen gesunden Menschen läuft nach demselben Muster ab. Einige werden ein bisschen größer als andere, aber es läuft immer gleich ab. Dann tun die Knie weh, weil die Beine gerade wachsen. Dann auf einmal ist der Kopf größer als der Hals oder andersrum. Und wisst ihr, das war bei uns allen nicht anders. Das sind die normalen Prozesse. Warum denken wir könnten geistlich aus reiner Spontaneität leben? Da könnte ich verzweifeln, wenn ich gute Leute sowas sagen höre. Oh, ich plane nichts geistlich. Ich warte mal, was der Herr so tut. Nicht, dass das nicht auch mal genau der Weg sein kann. Aber das ist nicht der Lebensweg. Passivität führt dich nämlich nirgendwo hin, geistlich erst recht nicht. Die passiv sind, die werden von denen, die aktiv sind, bestimmt. Achte mal allein auf deinen Terminkalender. Ich trage da nichts ein. Brauchst du gar nicht. Ich garantiere dir, am Ende jeden Tages war der Tag voll. Mit irgendwas. Und wahrscheinlich mit Dingen, die du dir nicht ausgesucht hättest, wenn du dir den Gedanken gemacht hättest, was mache ich mit diesem Tag. Sondern andere haben gesagt, du könntest mich da hinfahren. Ach, kannst du mir das mitbringen? Und kannst du das für mich übernehmen? Und zack, ist der Tag voll. Leute rufen dich an und du lässt dich 2 Stunden in ein Gespräch verwickeln, weil du nichts geplant hast an dem Tag und hättest in den 2 Stunden vielleicht was ganz anderes machen können. Oh, ich habe keine Zeit zum Beten. Ich habe keine Zeit. Bibel zu... Oh, das geht nicht. Warum? Weil du abends vielleicht bis 12 Uhr vom Fernseher hockst und morgens dann nicht um 5 Uhr aufstehen willst. Ist deine Entscheidung, aber es ist falsch. Seit fast 3 Jahrzehnten habe ich feste, wichtige Rituale in meinem Leben installiert. Und ich bin nicht der gewissenhaft stetige Typ. Überhaupt nicht. Es ist meine Überlebensstrategie. Also wenn das für mich gut sein kann, ist es vielleicht für dich auch nicht schlecht. Ich werde dir ein paar Sachen sagen. Bitte, du musst das nicht machen, was ich mache. Das ist meine Rituale, okay? Aber vielleicht fällt dir irgendwas ein. Irgendein, wo du sagst, oh, das wäre cool, das könnte ich auch mal probieren. Oder dann möchte ich dich bitten, die nächsten 10 Minuten dein Handy in der Hand zu halten. Das erlauben wir ja normal nicht so gerne. Und dir Dinge aufzuschreiben. Oder wenn du einen Block hast, Block in die Hand nehmen. Und die Notizen zu machen, vielleicht 2 oder 3 Sachen, wo du sagst, das könnte für mich funktionieren. Das würde ich mal probieren wollen. Weil wenn du das jetzt nicht tust, ist die Gefahr groß, dass du nachher zu Hause ankommst und nicht mal mehr weißt, was diese Gedanken waren. Denn wir haben jemanden, der geht sehr strategisch damit vor, deine Gedanken möglichst schnell wieder zu zerstreuen. Vor allem die guten sind, vor allem die aus dem Gottesdienst sind. Deswegen, wenn ich im Gottesdienst bin, ihr werdet mich immer schreiben sehen, egal wer predigt. Ich bin immer irgendwas am Aufschreiben, irgendeine Idee, irgendein Gedanke, weil die kommen während der Predigt. Kreativität fließt, wenn ich unter dem Wort bin, wenn ich unter Leuten wie euch, es fließt immer was. Und ich werde töricht und ich sage, ich darf aber hier nicht schreiben. Ich schreibe immer. Und wenn ich zu Hause bin, schaue ich mir das an, ich schicke mir E-Mails. E-Mails an mich selbst. Echt? Ja. Und ich habe eine Disziplin, ich verschiebe alle meine E-Mails, sobald sie bearbeitet sind. Das heißt, ich muss mir die daheim auf jeden Fall anschauen, weil die fällt mir auf. Okay? Das ist mein Trick, mich zu überlisten, damit ich die Dinge nicht übersehe, die Gott mir vielleicht gerade anvertraut hat. Zum Beispiel lese ich jeden Tag in der Bibel. Jeden Tag. Auch sonntags. Auch im Urlaub. Auch wenn ich verreise und morgens um 5 Uhr aufstehen muss. Ich lese jeden Tag in der Bibel. Das Übelste, was passieren könnte, wenn ich so früh aufstehen muss, dass ich denke, da kriege ich meine Augen nur jetzt so lang genug auf, um das zu sehen, dann lese ich am Tag vorher oder am Tag nachher das mehr, was ich lesen will. Warum? Das hier ist mein Leben. Und zwar der Kontakt hiermit, nicht die geschriebene, das Buch an sich, sondern das der Inhalt. Jesus sagt, ich bin das lebendige Wort. Und er hat uns das anvertraut in einer Form, die jeder von uns besitzen kann und in der jeder von uns lesen kann. Vor allem im Neuen Testament, weil es da um Jesus geht, solltest du jeden Tag oder wenigstens mehrmals die Woche im Neuen Testament lesen. Wir haben jetzt einen Bibelleseplan extra für die rausgebracht, die sagen, ich bin noch nicht so weit, jeden Tag kriege ich nicht hin, Wochenende und so. Von Montags bis Freitag ist 1 Kapitel. Das ist mein Bibelleseplan, den ich dieses Jahr veröffentlicht habe. Ihr könnt ihn auf unserer Website runterladen. Ich weiß nicht, ob unten noch welche ausliegen. Das wäre der simpelste Einstieg. 1 Kapitel am Tag. Ich habe eine gute Auswahl getroffen von Büchern in der Bibel, die euch weiterbringen. Aber dann gibt es auch mehr. Wir haben bis zu 10 Kapitel am Tag Bibellesepläne entwickelt, die ihr machen könnt. Einfach um verbunden zu sein mit seiner Gegenwart. Das ist nämlich einer der Träger von ihm. Ich lese jeden Tag mindestens in 3 Büchern. Ich habe mir die so positioniert, dass es Orte sind, wo ich jeden Tag mal kurz bin. Und dann lese ich wenigstens 4 Seiten in jedem dieser Bücher. Ist nicht viel. Ich habe selten lange Lesezeiten, so wo ich 1 Stunde oder so lese. Habe ich selten. Aber so diese kurzen Brocken am Nachttisch, auf der Toilette, beim Bibellesen. Das sind immer wieder Zeiten, wo ich sage, jetzt kann ich mal 4 Seiten lesen. Und das macht was mit dir, wenn es gute Bücher sind, geistliche Bücher sind. Ich habe die Regel aufgestellt, wenn du diese 3x4-Regel, 3x4 Seiten Buch am Tag, rechne es hoch, du kommst auf etwa 20 Bücher, die du jedes Jahr liest, ohne längere Lesezeiten. Das ist ganz simpel. Jeder kann das, jedes Kind. Es ist nur ein Ritual, das ich einführen muss. Wie bei allen Ritualen, die ersten 6 Wochen sind die entscheidenden. Wenn ich das einmal 6 Wochen durchgezogen habe, ist ein Ritual fest. dann fehlt's dir, wenn es mal nicht geht. Täglich mit Gott Zeit zu verbringen, 1 bis 1,5 Stunden, ist mein Ritual. Vielleicht sagst du, das ist mir zu lang. Finde einen Weg. Eine Zeit, die für dich passt. Einen Zeitrahmen, auch einen Ort, der für dich passt. Wir haben jede Woche einen Eheabend. Und jedes Jahr 2 Eheurlauber. Das sind ritualisierte Prozesse. Ja, und an dem Eheabend? Ja, dann haben wir Sex zum Beispiel. Ihr habt Sex, ja. Nur am Eheabend? Hoffentlich nicht. Aber auf jeden Fall am Eheabend. Deswegen ist so ein Eheabend eine gute Sache. Vor allem in Wochen, die richtig voll sind. Dann mal wieder sich zu treffen als Ehepaar. Viele verlieren sich in Zeiten des größten Erfolges, weil diese Zeiten nicht mehr da sind. Manche hängen jeden Abend zu Hause und haben aber nie einen Eheabend. Weil das ist eine Zeit, wo ich miteinander rede. Und miteinander schlafe. Und Dinge tue, die mir Spaß machen. Was auch immer. Regelmäßige Quality Times mit den wichtigsten Menschen in meinem Leben sind ritualisiert worden. Ich verbringe 6 Zeiten mit jedem meiner Kinder einzeln. Ich verbringe 4 Zeiten mit jedem meiner Eltern einzeln. Und ihr habt schon gehört, einmal die Woche mit meiner Frau. Ja, wie machst du das? Ganz einfach. Ich plane diese Zeiten 1 Jahr im Voraus. Oh, so festgelegt. Ja, so festgelegt. Ich mache das spontan. Wunderbar. Aber sei doch so fair, nach Ende eines Jahres mal aufzuschreiben, was du wirklich spontan gemacht hast. Wenn das dann in dem Maß war, wunderbar. Gratulation. Du hast es hinbekommen. Ich nicht. Wenn ich spontan machen würde, würde das wahrscheinlich so aussehen, dass es 3 oder 4 dieser Zeiten insgesamt gäbe im Jahr, weil alles andere längst ausgebucht war mit wirklich wichtigen und coolen Sachen. Was ist wirklich wichtig? Das entscheidest du, indem du dafür Zeit reservierst. Da kommen Leute und sagen, ich brauche einen dringenden Termin. Sag ich, ich habe heute schon einen dringenden Termin. Ja, was denn? Ich habe eine Zeit mit meinem Kind. Ja, das ist doch... Sag ich, die Zeit mit meinem Kind hat für mich dieselbe Priorität, wie wenn Angela Merkel heute zu mir käme. Die werde ich genauso wenig umlegen. Es sei denn, es geht wirklich um Leben und Tod. Dann können wir aber alles reden, klar. Dann kann ich auch was verschieben. Aber nicht für einen anderen Termin, der auch wichtig ist. Okay? Hier gibst du Signale auch an deine Familie. Wie viele Söhne höre ich, die sagen, mein Vater hat nie Wort gehalten. Hat immer versprochen. War es nie getan. Und ich sage meinen Männern, wenn du was versprichst, dann halt dein Versprechen. Und er stirbt wenigstens bei dem Versuch. Ja, ich meine, das hinterlässt Erbe. Das ist ein Vermächtnis. Du siehst, wenn ich meine Kinder sehe, wenn die was versprechen, ist das klar. Ich muss meinem Kind nicht sagen, du hast es aber versprochen. Also den ganz Kleinen vielleicht noch. Aber wenn Rafa mir was zusagt, dann weiß er, das ist in Stein gemeißelt. Von dem Versprechen kann nur ein einziger ihn erlösen. Das bin ich, wer das mir gegeben hat. So gehen wir miteinander um, aber auch auf Gegenseitigkeit. Auch wenn ich ihm was verspreche, ist es gerade dasselbe. Da gibt es keine Ausrede. Oh, ich habe es nicht mehr geschafft. Dann tue ich Buße, Vergebung und neue Saat. Ja, vergib mir, ich habe es wirklich vergessen. Das kann ja passieren. Ich bin auch nur ein Mensch. Aber es passiert ganz, ganz selten. Ist es schon mal passiert? Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, das ist hierbei noch nicht passiert. Ich besuche jedes Jahr mehrere Konferenzen, darunter mindestens eine reine Glaubenskonferenz, die nur über Dinge redet, die ich alle schon 100-mal gehört habe. Warum? Weil der Glauben aus dem Hören kommt. Und die Glaubensbotschaft ist für mich nach wie vor die wichtigste Botschaft für mein geistiges Leben. Weil hier lerne ich, wie ich all die anderen Dinge nehmen kann im Glauben. Wie ich im Glauben Dinge festhalten kann. Wie ich Sieg haben kann im Glauben. Egal wie die Umstände sind, die sind ja immer anders. Jede Woche 5-mal 1 Stunde joggen. Oder schnell spazieren gehen. Das ist ein Ritual. Ich hatte das war früher noch schlimmer. Jeden Morgen. 1/2 Stunde joggen. Direkt nach dem Aufstehen. War auch ein Ritual. Rituale. Ein Ritual ist, wenn ich morgens meine Augen aufmache, das Erste, was ich sage. Ich höre mich nicht so lebendig an, wie ihr das jetzt gerade. Es ist mehr so ein Grächzen, aber der Herr versteht's. Weil das ist, was ich will. Ich will aussprechen, was ich will, nicht was ich habe oder was ich gerade fühle. Und ihr wisst, wenn man aufsteht, ist ja die ersten Gedanken sind oft die entscheidenden. Oh Gott, heute ist der Termin. Oh Gott, heute ist die Arbeit dran. Oh, weißt du? Und wenn du da nicht was entgegensetzt, dann gehst du mit dieser Stimmung in den Tag. Und wehe, dir begegnet jemand in der ersten Stunde. Erst Kaffee, dann reden oder so geht's dann, ne? Ja. Ihr legt Dinge fest. Das Erste, was ich mache, bevor ich dann nach dem Satz aus dem Bett komme, ich mache 200 Bauchaufzüge noch auf meiner Matratze. Jeden Morgen. Ohne Ausnahme, jeden Morgen. Ist nicht wirklich so schwer, jeder kann das, aber das zu tun heißt, ich halte es ein bisschen in Grenzen. Was so passiert. Das hält mich fit, ist gut. Bauchmuskulatur, Rückenmuskulatur ist eine gute Sache, braucht man ein ganzes Leben lang. Das sind meine Rituale. Vielleicht hast du ganz andere. Vielleicht sagst du, ich mache lieber 100 Liegestützen. Oder 10. Egal. Wir machen dreimal in der Woche Bodybuilding. Warum? Weil wir es so lieben. Nein. Mein Jungen sehe ich, Raphael ist gerade rum. Er ist wie ich war, mit 16, 17, 18. Er liebt es. Sein Body zu sehen, wie er was wächst. Ich finde es ja nett, aber eigentlich habe ich null Bock drauf. Und schon viele Jahre null Bock drauf. Aber ich weiß, es ist gut für mich. Weil meine Muskeln, meine Gelenke und meine Knochen stützen. Und Muskeln nehmen eine Menge Arbeit von den Gelenken weg. Und das ist gut. Außerdem mag meine Frau, wenn ich muskulös aussehe. Und ich finde es auch ganz nett. Aber es kostet was, okay? Es kostet ein Ritual. In der Zeit kann ich dann halt nicht Fernsehen gucken. Wir gucken kein Fernsehen eigentlich, gar keins. Gucken ab und zu mal einen Film. Aber Fernsehen, wir haben schon lange keine Antenne oder Kabel oder sowas mehr. Es gibt ja heute modernere Wege, wie man das guckt. Aber da geht nicht viel Zeit drauf. Früher habe ich da Stunden am Tag mit verbracht. Heute würde ich sagen, Stunden die Woche, würde man sagen, könnte man nicht mehr Stunden am Tag, lange nicht mehr. Alles kostet einen Preis. Wenn ich das eine tun will, muss ich irgendwas anderes lassen. Ist immer so. Ich trinke jeden Morgen, wenn ich im Bad bin, 600 Milliliter Wasser aus dem Wasserhahn. Jeden Morgen. Warum? Weil es mein Lymphsystem in Gang bringt. Bevor ich hier oben richtig klar bin, laufen die Lymphen schon warm. Der Tag kann gut werden. Der Tag wird dann fest. Großartig. Warum? Weil ich 600 Milliliter Wasser trinke. Obwohl ich mich nicht danach fühle und auch keinerlei Durst verspüre. Ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen will. Ich will nicht sagen, macht's genau wie ich. Ich will sagen, was sind deine Rituale? Welche geistlichen Rituale, da reden wir nämlich jetzt gleich drüber, könntest du in deinem Leben implementieren, dass sie Zugangsorte sind für die Gegenwart des Herrn? Biblische Rituale gibt es ja auch viele. Denken wir an die Feste der Juden, gerade an die Feste, die Gott selbst vorgeschrieben hat. Ich glaube, Laubhüttenfest hat er selbst vor. Und das Passafest natürlich. Feste, ritualisierte Feste, der Sabbat. Wir waren in Israel ja erst vor kurzem. Undenkbar, dass ein echter Jude den Sabbat irgendwas arbeitet. Undenkbar. Es ist ein Ritual und es ist ein Segensritual. Wir haben mit Leuten gesprochen. Die waren alle begeistert davon. Wenn ich mir meinen Sonntag manchmal angucke, denke ich, da können wir schon noch lernen von. Wir haben ja auch den Sonntag, so als Pastor ist es nicht mein freier Tag, der ist der Montag, aber da ist dann oft umso mehr anderes zu tun. Wisst ihr, was ich meine? Aber wir dürfen lernen von diesen Dingen. Wo können wir Rituale finden, die uns helfen, hier mal runterzukommen? Unsere Rituale sehen anders aus. Gottesdienste, Kleingruppen, das sind Rituale. Und deswegen warne ich immer davor, ja nur ab und zu mal in den Gottesdienst zu kommen. Du bist echt dumm, wenn du das machst. Es gibt immer mal Gründe, warum man nicht kommt, aber im Gottesdienst passieren ja Dinge, die fortlaufend sind. Das ist wie, letztes Mal habe ich es gesagt, wie eine Serie. Wenn du im Fernsehen eine spannende Serie guckst, dann willst du nicht den Teil 5 verpassen und dann im Teil 6 nicht richtig wissen, was war eigentlich vorher. Viele denken nicht in der Kategorie, aber genau das ist Gottesdienst einer lokalen Kirche wie unserer hier. Er baut immer aufeinander auf. Thematisch, keine Angst, wir Menschen planen das gar nicht so. Ich habe mich noch nie mit einem abgesprochen, jetzt der anderen Prediger, dass wir jetzt auch alle, die nächsten, die beiden Thomase, die kommen. Ich habe keine Ahnung, was die predigen. Ich weiß oft nicht, was meine Frau predigt. Und doch ist es von Gott her ein Circle of Life, ein Kreislauf, den er zusammenstellt mit den Leuten, die hier einsetzen. Auch die Lieder, die hier spielen. Wir sprechen uns auch nicht ab. Ich weiß, da gibt es Gemeinden, die machen das alles genau, technisch perfekt. Da sind wir noch nicht. Aber es passt trotzdem. Was der Kinderdienst macht, oft passt dazu. Hör ich hinterher auf. Ich habe das Thema und das haben wir hier auch. Und ich spüre dann, der Geist hat so eine Bewegung da drin. Und wenn ich sage, ich gehe nur jeden zweiten Sonntag in den Gottesdienst, vielleicht hast du Schicht und kannst es nicht anders. Dir sei vergeben. Aber all die anderen, ihr tut mir leid. Ihr seid ja jetzt nicht hier, das sind ja die, die nicht hier sind. Ihr tut mir leid. Ich liebe euch, aber ich möchte euch aufrufen. Paulus sagt, verpasst die Versammlung nicht. Es geht mir nicht darum, dass ich jetzt hier eine volle Gemeinde meine Statistik besser aussieht. Das ist auch schön, freue ich mich aber. Der Grund ist ein anderer. Gott baut aufeinander auf. Er baut hier ein geistliches Haus. Ich baue gern Lego-Häuser. Und wenn ich da eine Reihe weglassen würde, das ging nicht. Ich muss Stein auf Stein setzen. Ich kann da keine größeren Hohlräume lassen. Irgendwann geht es nicht weiter. Und das ist, was wir manchmal tun mit unserem Verhalten. Das Abendmahl, was wir gleich feiern, ist ein Ritual. Das Geben ist ein Ritual. Der Zehnte ist ein göttliches Ritual. Das Opfer ist ein göttliches Ritual. Ach Gott, ich bin noch nicht so weit, wie ich wollte. Und ich merke, unsere Zeit läuft. Okay, Herr, hilf mir, gib mir Weisheit. Lass mich euch ein paar Wege noch zeigen, Gottes Gegenwart freizusetzen. Das eine ist das Wort. Das Wort zu lesen, es zu meditieren und es auszusprechen. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, sagt Jesus, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Johannes Evangelium. Geist und Leben stecken hier drin. Das zweite ist der Glaubensakt. Wenn wir sagen, hier steh auf, wenn das Wort der Erkenntnis dich trifft, das machen wir ja ab und zu, dann ist es nicht, dass wir euch stehen sehen wollen, sondern dass wir euch die Möglichkeit geben wollen, in einem Glaubensakt zu reagieren. Das Simpelste ist einfach, stell dich hin. Ja, ich nehme das jetzt. Das ist, was es meint. Glaubensakte können auch ganz anders sein. Gott kann von dir andere Dinge fordern. Wir haben ja hier in der Sommerreihe gehört, wie da der Pastor sein komplettes Vermögen verschenkt hat. Sein Haus, sein Auto, seine Rentenversicherung, alles weg. Alles Bargeld weg. Gott hat das von ihm erwartet, hat ihm dann mehr gegeben. Okay, aber erstmal, ja, in der Situation zu sein, Gott, meinst du das ernst? Ja, du musst dann schon sehr genau hören, dass das Gott war, natürlich. Sonst Vorsicht. Die prophetische Handlung an sich, denk an den Mann, der Blinde, der vor dem Teich Siloa war und sich dann die Augen waschen sollte. Das war eine prophetische Handlung. Oder es gab auch im Alten Testament der Prophet, was Elia oder Elisa, wo dann der General dahin kam, Naaman, glaube ich, hieß er, und wollte Heilung von Lepra, einen Aussatz. Und er sagte, tauch dich siebenmal im Jordan unter. Und er wollte es erst nicht, weil es ein dreckiger Fluss war. Dann ist er aber beredet worden, hast nichts zu verlieren, mach's doch einfach. Und danach war er befreit von seinem Aussatz, unheilbare Krankheit war weg. Die Berührung ist so ein Moment, Gegenwart Gottes freizusetzen. Oft, wenn ich mit jemandem Kranken bete und ich nehme meine Hand und in dem Moment, wo ich sie auflege, passiert irgendwas. Manchmal fließt Heilung, manchmal kommt irgendeine Erkenntnis oder irgendeine andere Form von Gegenwart Gottes, die sich manifestiert. Wir wissen, dass auch Handauflegung biblisch ist für die Einsetzung in Dienste zum Beispiel oder für die Freisetzung von Gaben über Personen. Das Sprechen in neuen Zungen ist so etwas, was die Gegenwart Gottes freisetzt. Das kann ich überall machen, zumindest wenn ich alleine bin und Leute nicht irritiere. Diese Geistesgabe nach Pfingsten, wo die Leute anfingen, in neuen Zungen zu reden. Viele von uns haben diese Gabe. Jeder sollte sie haben, sagt die Bibel. Das ist eine Sache, ob wir sie erstreben. Und Lobpreis und Anbetung, da haben wir schon drüber gesprochen. Derek Prinz sagte mal, wenn Sie 10 Minuten zum Beten haben, verwenden Sie 8 Minuten davon zur Anbetung. Ich finde, das ist ein guter Rat. Und jetzt hätte ich für euch noch 12 Schritte... wie du dein Herz auf Empfang stellst. Die spare ich mir jetzt, aber ihr habt die in euren Handouts und könnt die in Ruhe nachstudieren und da auch gerade wieder gucken, was sind Dinge, die ich mitnehmen könnte. Zum Beispiel, gib Gott deine Nächte. Aber bevor du schlafen gehst, das will ich vielleicht kurz sagen. Sag Gott, hier, das ist meine Nacht. Ich möchte mich ganz öffnen für alles, was du in dieser Nacht tun willst, durch Träume, durch Visionen, egal was. Wie oft schläfst du so ein? Das ist eine coole Sache. Ich sag dir, Gott spricht durch Träume. Biblische Meditation. Und vielleicht noch eins, behandle den Heiligen Geist wie eine Taube, die auf deine Schulter sitzt. Ich hatte früher einen weißen Vogel. Und der ist mit mir auf der Schulter überall hingelaufen. Und ich musste vorsichtig gehen, weil wenn ich mich zu schnell bewegt habe, dann flatter, 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 ist der Wellensittich abgehoben. Das war ein Albino. Und irgendwann war ich im Garten und habe mich auch zu schnell bewegt und dann sah ich ihn nur noch immer höher und höher steigen und habe ihn nie wieder gesehen. War so traurig. Und das ist schade, wenn es das mit dem Heiligen Geist passiert. Oder der Heilige Geist drückt dich nirgendwo hin, er schiebt dich nirgendwo hin, er will dich führen. Und so beweg dich doch geistlich anders. Erlaub dir nicht jede Sünde, nur weil du sie früher gemacht hast. Erlaub dir nicht jedes harsche Wort. Fang an, reinzuhören. Du wirst merken, der Heilige Geist mag es überhaupt nicht, wenn du dein Kind anbrüllst oder wenn du deinem Ehepartner ein unfreundliches Wort gibst. Er mag das überhaupt nicht. Er zieht sich sofort zurück. Du spürst das fest. Und wenn das von zu viel ist, dann kann man sich vorstellen, fast wie er abhebt. Er ist dann in einem Bereich in uns, wo er nichts mehr tun kann, weil wir ihm jegliche Herrschaft genommen haben. Er ist dann nur noch Gast und er fühlt sich nicht mehr wohl bei uns. Das ist kein guter Status für jeden von uns. Lasst uns so leben, dass der Heilige Geist Spaß hat. Ich habe so ein paar Leute aus der Gemeinde, die kamen zu mir die letzten Wochen und sagen, ich möchte, dass du Freude an mir hast. Denke ich, wow, so was Schönes haben mir selten Leute gesagt. jemand da ist, der sagt, ich möchte, dass du Freude an mir hast. Ich möchte dir Freude machen mit meiner Mitarbeit hier, mit dem, was ich tue. Und das sind somit die schönsten Dinge. Wann hast du das letzte Mal deinem Ehepartner gesagt? Ich möchte eine Freude sein. Gibt es da irgendwas, was ich tun kann? Oh, wie schön. Wie anders ist eine Ehe, wenn das das Normale ist, wie man miteinander umgeht. Ich möchte dir eine Freude sein. Ich möchte, dass du mir eine Freude bist. Das kennen wir alle, oder? Andersrum ist schöner. Okay. Ich fasse es zusammen. Es gibt mehrere Stufen der Gegenwart Gottes. Und wir sollten einfach danach streben, mehr zu empfangen. Rituale haben große Macht. Setz die richtigen Rituale ein. Sei proaktiv. Plane du selbst die Richtung. Leg sie fest. Fütter sie mit guten Dingen, die du dich entscheidest zu tun, auch wenn keiner zuguckt. Einfach weil du weißt, es ist richtig. Und dann die 12 Möglichkeiten. Schau sie dir an. Wie gesagt, hier auf der Rückseite sind sie alle zumindest stichpunktartig drin mit der ein oder anderen Bibelstelle. Schau es dir an und arbeite danach. Lass uns zusammenstehen, bitte. Ich möchte, dass wir ein Gebet sprechen, wie immer hier an dieser Stelle. Ein Gebet, womit wir unser Leben Gott hingeben. Ein Weihegebet. Viele von uns haben das schon mehrfach getan. Das ist fantastisch. Hört nie auf damit. Und einige vielleicht hier oder auch online haben das noch nie getan. Und dieses Gebet hat die Kraft, dein, ihr Leben für immer zu verändern. Denn wir laden hiermit die Gegenwart Gottes in unser Leben ein. Und Gott nimmt dieses Gebet sehr, sehr ernst. Er liebt es, wenn wir das sprechen. Vor allem, wenn es von ganzem Herzen kommt. Es war mein erstes Gebet meines Lebens und er hat es beantwortet. Er kam in mein Leben und er blieb 30 Jahre jetzt und er ist nie mehr gegangen. Er hat mein Leben durch Höhen und Tiefen mit begleitet. Er hat mich getröstet, er hat mir Kraft gegeben, er hat mir Gunst gegeben. Er hat mich zu dem Mann gemacht, der ich heute bin, der ich niemals geworden wäre ohne ihn. Ohne ihn, nie, nie. Ich war heute ein Versager auf ganz vielen Gebieten, das weiß ich. Weil ich weiß, was in mir ist ohne ihn. Aber ich weiß auch, was in ihm ist für mich. Und das wirksam werden will. So sprich doch folgende Worte. Herr Jesus. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. So bringe ich dir jetzt meine Lebensschuld. Ich bitte dich, vergib mir. Und mach mich neu. Ich empfange das jetzt. Und ich entscheide mich. Ich will dir nachfolgen. Von jetzt an. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Halleluja.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.